Frohe Weihnachten nachträglich. Ein frohes neues Jahr. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der NFC East. Und ganz, ganz wichtig, herzlich willkommen euch allen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und dabei seid bei einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Das ist der Podcast für alle Fans der Philadelphia Eagles und für all die, die es noch werden wollen. Wir versuchen gerne, euch davon zu überzeugen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn die Eagles spielen eine ziemlich gute und beeindruckende NFL-Saison. Eine Saison, die jetzt gerade in die richtig heiße Phase geht. Das Jahr 2024 ist vorbei, das Football-Jahr, das geht aber jetzt erst in die entscheidende Phase, die Playoffs stehen nämlich vor der Tür und die Eagles wollen auf jeden Fall einen tieferen Run als im vergangenen Jahr, wäre wichtig, da war der Traum vom Super Bowl nämlich nach Runde 1, nach der Wildcard-Round schon ausgeträumt. Wir sind uns einig, dass das Potenzial in dieser Saison viel größer ist, denn die letzten Wochen haben einfach gezeigt, dass die Eagles gerade ein richtig gutes Footballteam sind. Das macht Hoffnung und das macht gute Laune. Oder Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, entsprechend geht es mir sehr gut. Du hast es ja gesagt, die Eagles spielen eine hervorragende Saison und das wirkt sich natürlich auch positiv auf den Gemütszustand aus, zumindest wenn es um Football geht. Man hört es vielleicht ein bisschen, deswegen sorry dafür. Ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen und erkältet. Das soll uns aber hoffentlich nicht weiter stören. Von daher freue ich mich. Es war ein sehr, sehr schönes Weihnachten. Ich bin trotz Erkältung schön ins neue Jahr gestartet, ganz entspannt. Und man geht einfach mit so einem wohligen, jetzt bezogen auf Football, mit so einem wohligen Gefühl ins Jahr 2025, weil es dort doch, glaube ich, allen Grund zu Optimismus gibt.
Hast du eigentlich einen Eagles Ugly Sweater?
Also für mich ist ja jeder Eagles-Sweater ein Non-Ugly-Sweater. Das ist ja komplett klar. Also ich verstehe jetzt auch nicht zum Beispiel die Leute, die sagen, ja, es gibt irgendwie Ugly-Christmas-Sweater. Hör mal, ich habe bestimmt 5 oder 6 von den Dingern. Ich finde die alle überragend. Also manche finden die wahrscheinlich eher nicht so schön und eher ugly. Aber für mich ist every sweater is a pretty sweater.
Zeigt mal wieder, dass Tim ein echter Eagles-Fan ist und Football-Fan sowieso. Dir geht's super, das freut mich. Sieht man auch, wenn man dich jetzt hier so sieht. Du lächelst und lachst nämlich, das ist schön. Also eine richtig gute Nachricht. Trotzdem könnte es sein, liebe Leute, dass die Laune bei dem einen oder anderen Eagles-Fan da draußen eher im Keller ist gerade. Head Coach Nick Sirianni hat nämlich vor dem letzten Regular-Season-Game gegen die New York Giants eine Entscheidung getroffen, die nicht alle so richtig cool finden. Da sprechen wir gleich in Ruhe drüber. Vorher, Tim, noch ganz kurz, herzlichen Glückwunsch.
Zum Eintritt ins neue Jahr, oder?
Nee, komm, einen Versuch hast noch.
Herzlichen Glückwunsch, lass mich kurz nachdenken. Für einen neuen, tollen Eagles-Pulli, den ich gerade anhabe vielleicht?
Ja, gib halt an. Nee, der ist aber wirklich schön. Ja, lag der unter dem Weihnachtsbaum?
Nee, den habe ich schon seit letztem Jahr. Das war der Sideline-Pulli aus der vergangenen Saison. Das war kein Weihnachtsgeschenk, aber jetzt bin ich gespannt. Für was war die Gratulation?
Wozu gratuliert man?
Geburtstag, Weihnachten.
So, pass auf. Vor ungefähr einem Jahr haben wir angefangen mit diesem Podcast.
Ah.
Ich habe nochmal nachgeguckt. Es war der 11. Januar. Also wir haben ungefähr Geburtstag. Und dazu herzlichen Glückwunsch. Und das ist Rekord. So lange gab es uns nämlich noch nie.
So. Das stimmt, ja. Das stimmt. So. Ja, das stimmt. Also von daher, ich glaube, das ist die 22. Folge auch schon. Also da ist wirklich was über die letzten Wochen und Monate gewachsen, was uns viel Spaß macht und ich hoffe nicht da draußen ebenso.
Und auch ein bisschen Stolz, gebe ich zu. Bringt uns zu unserem ersten großen Thema dieser Folge. Und dieses Thema ist schon diskussionswürdig, Tim. Saquon Barkley wird nicht die Chance bekommen, den 40 Jahre alten All-Time-Single-Season-Rushing-Record von Eric Dickerson zu brechen. 100 Yards fehlen Saquon, um diese, ich glaube es sind 2100 und ein paar gequetschte Yards von Dickerson aus dem Jahr 1984 zu knacken. Und diese 100 Yards, die wären gegen die Giants, was ja auch Saquons Ex-Team ist, am Sonntag sicher irgendwie drin gewesen. Aber er wird halt nicht spielen für die Eagles. Hat dieses Spiel ja keine Playoff-Relevanz mehr. Deshalb sagt Head Coach Nick Sirianni, Saquon, Junge, ruh dich aus. Der Rekord ist nicht so wichtig wie der Super Bowl-Run. Wir brauchen dich fit und ausgeruht für die Playoffs. So halt. Der Head Coach hat gesprochen, Tim. Und damit Saquon schon irgendwie erstmal die Chance genommen, in die Geschichtsbücher einzugehen. Richtige und vor allem alternativlose Entscheidung in deinen Augen?
Also alternativlos, ich finde das immer so ein hartes Wort. In dem Fall ist es alternativlos natürlich auf keinen Fall, weil die Alternative wäre gewesen, man hätte ihm den Start gegeben und die Chance auf den Rekord. Ich denke, man kann und muss das differenziert betrachten, bevor ich gleich meine Meinung, und ich bin sehr gespannt auf deine, Flo, zum Besten gebe, vielleicht nochmal einen Blick irgendwie nach außen drauf, beziehungsweise was der eine Protagonist, um den es eben geht, Saquon Barkley, dazu gesagt hat. Ich habe das Interview gesehen, was heute Morgen, deutscher Zeit zumindest, ausgestrahlt wurde, wo er sagte, ja, nach dem Spiel War ja auch eher der Meinung, dass er lieber aussetzen sollte und sich schon für die Playoffs. Dann hat er noch mal eine Nacht drüber geschlafen und findet es jetzt irgendwie doch schade, weil es schön gewesen wäre, sein Family Name neben dem Rekord zu sehen. Also man hat schon gemerkt, dass er jetzt im Nachgang doch ein bisschen traurig war und gerne die Chance gehabt hat. Ich glaube, das ist mal so ein bisschen das, die Sichtweise, die vielleicht er persönlich da reinbringt. Die von Nick Sirianni hast du ja eben gerade schon gesagt, dass man ihn erschonen möchte, weil die Playoffs eben halt doch wichtig und anstrengend werden. Meine persönliche Meinung ist, dass es die richtige Entscheidung ist. Also wenn man sich vor Augen führt, zum einen, dass die Eagles eine sehr, sehr frühe Bye-Week hatten. Ich meine, das haben wir ja am Anfang der Saison gesagt, oh, das könnte vielleicht ein Nachteil werden. Am Ende des Tages war es ja so, dass das ja der Turnaround der ganzen Saison war, Stand jetzt der Eagles. Aus dieser frühen Bye-Week vieles umgestellt, die Defense danach bombastisch gespielt hat und sich ein bisschen an das Vic Fangio-Scheme gewöhnt hat. Von da war die frühe Bye-Week gut und jetzt hast du ja die sensationelle Chance, die er erarbeitet und er spielt, dass der Number 2 Seed in der NFC schon fix hast vor dem vorletzten Spieler. Klar wäre der Number 1 schöner gewesen, aber so hast du ja auch die Bye Week, die du gerne gehabt hättest als Number 1 Seed. Also deswegen erstmal Glückwunsch an die Eagles dafür und ich denke, diesen Vorteil sich nicht berauben zu lassen, weil es ist ja am Ende des Tages, müssen wir auch mal Klartext reden, es ist ja nicht damit getan, dass du dann Saquon Barkley hättest spielen müssen, weil wir wissen es alle, zumindest diejenigen, und das sind ja alle Eagles-Fans, die gut informiert sind im American Football, liegt ja ein Rushing-Record eben nicht nur an dem Rusher, sondern auch an der O-Line. Das heißt, du hättest ja auch die komplette O-Line spielen müssen, logischerweise. Das ist schon ein großes Risiko, wenn du siehst, wie leicht da jemand mal dem anderen in die Hacken fallen kann. Das hatten wir im letzten Spieltag auch gesehen. Von daher, sorry für den kleinen Monolog, aber ich denke, das ist auf jeden Fall mit Blick auf die Risiken, die vor allen Dingen auf die O-Line damit einhergehen. Und die ist ja auch nochmal extrem wichtig, wenn dann Hurts wieder zurückkommt. Für das Laufspiel extrem wichtig. Und vielleicht noch letzter Punkt von meiner Seite. Wenn man sich vor Augen führt, und das hat der ein oder andere von euch vielleicht schon wieder vergessen, dass wir im letzten Regular-Season-Spiel in der letzten Saison, nämlich at MetLife gegen die Giants, eine schwere Verletzung hatten, die einem gewissen AJ Brown die Playoffs gekostet hat, dann erinnert sich vielleicht der ein oder andere, dass das nicht so toll war. Und ich glaube, in die Playoffs zu gehen, ohne einen Saquon Barkley dafür mit einem Rekord, da hat keiner was von gewonnen, weil am Ende des Tages wollen wir alle die Vince Lombardi Trophy haben. Also das ist meine Meinung.
Ich finde es gerade gegen diese Giants so bitter. Ich meine, die haben zwar aus Versehen mal ein Spiel gewonnen letztes Wochenende gegen, also wirklich völlig verzweifelte Indianapolis Colts, ne, 45-33, aber die sind 3-13 diese Saison und für Saquon ist das natürlich einfach so ein sehr besonderes Spiel, ne? Einerseits gegen sein Ex-Team mit der Chance, diesen Rekord aufzustellen. Andererseits, der hat übrigens 1100 Yards plus Spiele dieses Jahr, Tim. 11. Gegen die Giants. Gegen die Giants übrigens sein zweitbestes in dieser Saison mit 176 Yards. Nur gegen die LA Rams, da lief es noch besser mit 255. Aber gegen die Giants im Oktober beim 28-3 ist Saquon 10,4 Yards, ich habe nochmal nachgeguckt, im Schnitt gelaufen. Bester Wert für ihn in der Saison, 10,4. Und aus der Warte finde ich es halt so bitter für ihn, ne? Und nochmal das Interview, der klang ja ziemlich enttäuscht, hat auch gesagt, er sei schon ein bisschen down, sagte aber auch, dass die Nachricht für seinen Papa fast noch enttäuschender war als für ihn. Und ich habe natürlich nicht umsonst nach dieser Alternativlosigkeit gefragt, ne? Also hätte es nicht vielleicht eine gute Alternative gegeben, nämlich sowas wie, gib ihm vielleicht eine Halbzeit. Ich weiß, er ist in der ersten Halbzeit eher nicht so produktiv wie in der zweiten, aber weißt du, was ich meine? Also gib ihm irgendwie eine Halbzeit, guck, wo du stehst und dann zieh durch oder lass es eben bleiben. Weil, also mal ganz ehrlich, du hast natürlich recht mit den Verletzungen, aber verletzen kannst du dich ja immer, ne? So, wenn der jetzt in der Wildcard-Round nach drei Plays mit einem ACL oder sowas runter muss, dann schreit ganz Philadelphia Sirianni, warum hast du Saquon den Rekord nicht gegeben? Also das Verletzungsrisiko hast du ja immer.
Ja, da hast du völlig recht. Aber da ist mir schon wichtig zu sagen, dass es nicht nur das Verletzungsrisiko für einen ist, sondern eben halt auch noch für die fünf in der O-Line. Und dass sich einer von sechs in dem Fall, also Barkley plus die O-Liner, verletzt, ist dann die Wahrscheinlichkeit doch größer, als dass es nur Barkley ist, der zum Glück auf Holzklopfen ja verletzungsfrei geblieben ist bislang. Ja. Also ja, ich hätte es natürlich auch gerne gesehen, den Rekord, aber nochmal, ich glaube, am Ende ist, und die Leute in Philadelphia, wir kennen sie ja alle, unsere Bird Gang, die ist natürlich immer, hat sie immer was auszusetzen, deswegen lieben wir sie ja auch. Gut so. Und ich will nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn sich Barkley oder ein wichtiger O-Liner jetzt irgendwie verletzt hätte und dann fliegst du früh in den Playoffs raus, weil das ist nun mal ein Jahr, wo du als Eagles eine wirklich gute Chance hast, den Super Bowl zu gewinnen. Und am Ende, wenn der Ring bei rauskommt, ist Barkley, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, auch auf Deutsch gesagt, völlig egal, ich drück's mal vorne im Aus, ob der dann einen Rekord hat, weil ich meine, der will den Ring. Der Ring macht dich unsterblich. Klar, der Rekord natürlich in gewissem Sinne auch, aber am Ende ist es ein Teamsport und wir haben ja auch gesehen, du hast das Spiel angesprochen, gegen die Giants damals hat dann Barkley am Schluss ja auch nicht mehr gespielt, obwohl er noch mehr Yards hätte rauslaufen können. Ich glaube, das ist jetzt die erste Enttäuschung, die wird sich setzen, weil am Ende geht es wirklich darum, man hat jetzt noch die Playoffs und da kannst du dich wirklich unsterblich machen. Also darum geht es am Ende des Tages. Aber ja, die Enttäuschung kann ich komplett nachvollziehen.
Wird auch wieder weggehen. Viele Stimmen sagen, die Philadelphia Eagles, hands down, das stärkste Team der NFC momentan mit den größten Chancen auf den Super Bowl in New Orleans. Die Eagles also gegen die Giants am Sonntag ohne Saquon Barkley und Saquon damit eben ohne Rekord. Quarterback Jalen Hurts werden wir ebenfalls, du hast es gesagt, nicht sehen. Der ist noch im Concussion Protocol. Aber die Eagles haben ja sogar Third String Quarterbacks, Tim, die so richtig kochen, sogar gegen Division Rivals. Unser Recap vom Spiel gegen die Dallas Cowboys gibt's gleich noch für euch hier im Brotherly Talk. Jetzt schauen wir aber ganz kurz auf das Playoff Picture und sehen, Stand heute treffen die Eagles als NFC East Sieger und Nummer 2 in der Conference, dann in der Wildcard Round zu Hause im Link am 11., 12. oder 13. Januar auf die Green Bay Packers. Die sind momentan mit 11 und 5 Dritter in der NFC North hinter den Vikings und den Lions und der Nummer 7 Seed in der Conference. Ein Aufeinandertreffen der beiden hat es schon gegeben und zwar in Woche 1 in Brasilien. 34-29 haben die Eagles da gewonnen. Tim, gibt es sowas wie Wunschgegner in den Playoffs oder hältst du es da wie beim Fußball? Es gibt keine kleinen und gewinnen musst du eh gegen alle.
Ja, das wäre sozusagen der Standardspruch.
Ja, du bist doch Fußballer, also, musst du doch.
Auf jeden Fall, deswegen halte ich davon auch nichts von diesen Phrasen. Also grundsätzlich gibt es auf jeden Fall keine schlechten Teams, aber man erinnert sich an die Playoffs im letzten Jahr und da gab es ja die ein oder anderen Anführungszeichen Shitshow in den Wildcard-Games, wo halt deutlich klar wurde oder auch kritisiert wurde, dass die Aufstockung der Playoffs jetzt irgendwie nicht so toll war, weil dadurch komplett langweilige Spiele zum Teil auch entstanden sind und leider das Eagles-Spiel war ja eins davon, wobei das ist ja nochmal an einem anderen Blatt Papier, da wissen wir alle, dass es nicht jetzt an der sportlichen Performance nur lag.
32-9.
Genau, aber da gab es noch das ein oder andere schlimme Spiel, ja.
Ja, ja.
Von daher habe ich schon einen Wunschgegner und der ist nicht die Packers. Also ich habe mir das Spiel jetzt auch, ich hatte Urlaub die letzten Tage, habe extrem viel Football geschaut, muss ich sagen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Als wenn es bei den Eagles läuft, dann guckt man auch gerne die anderen Spiele an. Ansonsten denkt man sich nur,
lass mich in Ruhe mit Football.
Ja. Ganz genau, und so hat das einfach echt Spaß gemacht und habe ich sehr viel Football geschaut. Ich kann auch, das kann ich jedem von euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal viel Zeit habt, was die Jungs da abreisen, ist sensationell. Pat McAfee kennt ihr sicherlich alle, den Panther von den Colts und der hat eine super geile Show, könnt ihr euch auf YouTube anschauen und ich habe den mir tatsächlich, der macht das zum Beispiel donnerstags, freitags und ich habe den mir, die geht 4 Stunden und ich habe den mir tatsächlich dann einfach mal so reingezogen und das ist wirklich interessant, weil da kommt irgendwie mal der Aaron Rodgers vorbei, dann ist der Bill Belichick dabei, dann der J.J. Watt, also der hat mittlerweile ein Standing in den USA, dass er sie alle kriegt in seine Show und das macht einfach Spaß und gute Laune. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann auch nämlich das komplette Spiel gesehen der Packers gegen die Vikings, bei den Vikings. Und das ist schon, also zum einen natürlich die Vikings brutal, was die auf der Coaching-Seite vor allen Dingen dahin kriegen. Sam Darnold sowieso, aber natürlich auch das Coaching, eine Defense schon bombenstark. Die Packers sind ein richtig, richtig gutes Football-Team, die ich nicht unbedingt so gerne in der ersten Runde hätte. Wenngleich bei denen die Defense, Secondary fand ich jetzt nicht so stark. Aber lange Rede, kurz zu sehen, wen hätte ich gerne? Ich hätte total gerne die Washington Commanders, weil zum einen ist da noch eine Rechnung offen jetzt aus dem Spiel bei den Commanders, wo die
noch relativ frisch.
Genau, nur durch die Drops, die unnötig verloren haben, weil eigentlich gewinnst du das Spiel bei den Commanders. Und die schätze ich tatsächlich als Schwächste ein von den potenziellen Optionen.
Und ein Quarterback, Jaden Daniels, der Rookie ist und keine Playoff-Erfahrung hat, das kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn es gegen die geht. Ne?
Absolut, das Spiel wäre auch in Philadelphia, also von daher hätte ich am liebsten gerne die Commanders. Jetzt können wir nochmal einen Blick auf meinen schlauen Zettel werfen, wie wahrscheinlich ist denn das eigentlich? Naja, es ist nun so, wenn die Commanders gewinnen ihr Spiel, dann geht es eben halt für die Eagles, Flo, das ist angesprochen, gegen die Packers. Es gibt ein anderes Szenario, das besagt, die Washington Commanders verlieren und sowohl Atlanta als auch Tampa Bay gewinnt, dann wäre es tatsächlich Tampa Bay bei den Eagles. Und das hätte ich tatsächlich auch nicht gerne, weil zum einen natürlich die Eagles damals gegen die Buccaneers verloren haben, klar in Tampa, aber das auf keinen Fall, weil einfach Baker Mayfield unberechenbar ist. Er spielt ja eine unfassbare Saison. Also von daher, dieses Szenario ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass das eintritt. Also wie gesagt, nochmal, Washington muss verlieren und Atlanta und Tampa Bay müssen beide gewinnen. Dann käme es zum Spiel Bucks gegen die Eagles. Aber ich hätte gerne die Commanders, aber das ist halt eben auch nicht ganz so wahrscheinlich. Von daher kann man sich geistig schon, denke ich, auf die Packers einstellen. Wen hättest du denn am liebsten?
Also ich fand die Packers jetzt nicht so schlimm, weil ich finde, dass wir relativ viele, wen wundert's, gute Footballteams in diesen Playoffs haben. Und Washington spielt sich ja auch gern mal in so einen Rausch. Ich habe aber, nach dem, was du gerade gesagt hast, habe ich nochmal so mit mir gestruggelt und gedacht, ja, also wahrscheinlich lieber Washington dann als Green Bay in Runde 1, um auch so ins Rollen zu kommen vielleicht, weil fühlt sich nach einem guten Start an gegen Washington. Ich glaube, die hätten ja Stand heute die Rams, bei den Rams.
Und das wäre natürlich wiederum aber auch eine sensationelle nächste Runde, ne, für die Eagles. Sollten sie gegen die Packers gewinnen, da gegen Sieger von Rams gegen Commanders. Also das ist mir durchaus lieber als auf der anderen Seite Detroit und Minnesota, was wahrscheinlich dort das Conference Final wäre. Und dann im NFC Final, ich schätze die Lions immer noch besser ein als die Vikings. Hättest du dann sogar Heimrecht im NFC Title Game, Detroit dann bei den Eagles. So, und dann sind wir plötzlich New Orleans Flow.
Ich hätte nichts dagegen.
Ganz gemähte Wiese, gemähte, ja? Wiese.
Gemähte Wiese, so im Dom. Stand heute, anderes Spiel in der NFC wären dann die Vikings bei den Bucks. Und die Bucks hätte ich auch nicht so gerne, weil, wie du sagst, Mayfield ist halt, spielt einfach eine wahnsinnig gute Saison.
Wenn ich da kurz einhaken darf, Flo, das weiß ich nicht, ob das so kommen wird, weil ich denke, dass die Vikings jetzt nochmal gegen die Lions gewinnen werden und dann haben die Vikings die Number One Seed und dann wäre es Lions gegen Bucks.
Weil die Lions ihre Starter nicht spielen?
Ich glaube schon, dass sie spielen werden. Die haben ja sogar letzte Woche gespielt jetzt.
Ja, der ist nicht ganz dicht.
Der ist komplett crazy. Ja. Aber ich glaube, dass die Vikings jetzt heißer sind nochmal. Wenngleich ich, also so nur ein Gedankenspiel. Ich glaube, dass sie gewinnen. Detroit, das war eigentlich schon noch eine enge Kiste und hätten die Gegner ihre Field Goals mal getroffen, dann die 49ers, das Spiel habe ich mir nämlich auch angeschaut, dann hätten die Lions schon das Spiel gegen die 49ers verloren. Und von daher war es natürlich ein bisschen Wunschdenken, dass sie danach gegen die Vikings dann trotzdem gewinnen. Aber ich glaube jetzt tatsächlich, dass die Vikings jetzt die Lions schlagen werden und dann wäre es Lions gegen Bucks. Aber auch das wird ein Spiel, was man sich super gut anschauen kann. Also ich glaube, Commanders gegen die Rams, das wird, glaube ich, nicht so sexy, sich anzuschauen. Wobei, stimmt eigentlich gar nicht. Ich war noch bei den alten Commanders. Cool. Ja, stimmt, du hast recht.
Alles
cool. Also auf der NFC-Seite kann man da, glaube ich, gut mit leben.
Die Lions ja der Nummer 1 Seed in der Conference, damit nicht nur Heimrecht bis zum Super Bowl, sondern auch spielfrei in Runde 1. Die sehen wir dann also erst in der Divisional Round.
Sollte es so kommen.
Ne? Gegen wen geht's denn im Super Bowl in New Orleans? Und warum, Tim, müssen die Eagles den Titel unbedingt dieses Jahr gewinnen und nicht erst nächstes Jahr? Erzähl mal.
So, Flo, die wilden Tipps habe ich ja jetzt immer zuerst rausgehauen. Ich beantworte dir deine Frage sehr gerne, aber jetzt darfst du gerne mal den
Buffalo.
Ersten Schuss setzen. Buffalo, ja, okay. Ich gehe auf die langweiligste Variante, weil ich sie befürchte, ist, dass
Nein.
die
Chiefs
werden. Die kommen mehr und mehr ins Rollen. Die sind halt leider einfach gut, muss man sagen.
Also
und
ich nehme alles, wie letztes Jahr auch, aber bitte nicht nochmal die Chiefs. Bitte ja. nicht nochmal.
Ich glaube, das denkt wahrscheinlich jeder Football-Fan, ja. sofern er nicht ein Chiefs-Fan ist. Aber die sind leider wieder einfach wirklich gut. Und das wäre, glaube ich, auch der schlimmst anzunehmende Gegner, weil die sind so erfahren, die wissen genau, was sie machen müssen. Mahomes hat immer noch Mahomes-Magic irgendwo in seiner Tasche. Also die würde ich auch, also aus zwei Gründen nicht gerne sehen. Zum einen, weil es langweilig wäre, wieder die Chiefs, und zum anderen, weil die einfach auch wirklich so gut und abgezockt sind. Also Buffalo fände ich natürlich spektakulär. Aus Eagles Sicht hätte ich gerne die Ravens, weil die wurden schon geschlagen und die Ravens haben auch ein tolles Team, die hätten es auch verdient. Und das wäre natürlich auch sozusagen ein Nachbarschaftsduell. Also wenn ich wählen könnte, würde ich mir die Ravens aussuchen. Und zu deinem zweiten Teil deiner Frage, warum müssen die Eagles unbedingt dieses Jahr gewinnen? Ich weiß natürlich, auf was du hinaus willst, aber ich bin da relativ entspannt. Klar, du hast dieses Jahr eine große Chance, du hast ein Top-Team. Es wurde immer besser in den letzten Wochen und wie gesagt, auch das Spiel gegen den Commanders hättest du eigentlich gewonnen, ohne diese Drops. Von daher ist einfach dieses Jahr eine große Chance da, aber nächstes Jahr ist vertraglich immer noch alles wunderbar. Aber es gab da diesen Schedule-Leak und Flo, ich vermute, darauf willst du hinaus und yes. Der ist natürlich nicht so einfach, ne?
Ja, weil jetzt hast du die NFC East gewonnen und das hat ja eine Bedeutung. Ich weiß nicht, hast du die Liste vorliegen? Dann kannst du ja mal sagen, wer da so kommt.
Also laut diesem Leak, der da eben rausgekommen ist, stehen 16 von 17 Gegner schon fest der Eagles. Zu Hause, und ich fange mal zu Hause an, weil auswärts ist in Anführungszeichen noch schlimmer. Zu Hause würdest du natürlich spielen gegen die drei Gegner aus der NFC East, gegen die Cowboys, Giants und die Commanders. Dann kriegst du zu Hause die Bears. Mal gucken, ob sie nächstes Jahr die Shitshow ins Positive drehen. Aber ich würde mal sagen, das ist noch ein relativ dankbarer Gegner. Dann hast du zu Hause Detroit Lions. Die werden auch nächstes Jahr wieder gut sein. Dann hast du die immer stärker werdenden Denver Broncos und Bo Nix. Die sind schon gut. Dann hast du die Raiders. Die sind ja richtig mies. Aber wer weiß, wen sie so als Quarterback ziehen und ob sich das dann nicht auch dann schneller verbessert, als man glaubt. Und du kriegst die Los Angeles Rams als NFC West Gewinner. Die sind immer natürlich gefährlich. So, und jetzt kommen natürlich die Brocken, ja, also auswärts, klar, Division, Cowboys, Giants, Commanders. Und dann hast du auswärts eigentlich kein einziges leichtes Spiel. Du spielst bei den Packers, kann man nur hoffen, dass es nicht zu spät im Jahr ist bei Schnee. Dann spielst du bei den Vikings, die auch nächstes Jahr wieder gut sein werden. Du spielst bei den Kansas City Chiefs, ich glaube, viel schwieriger geht es gar nicht. Du spielst dann gegen die Chargers, die ja auch immer besser werden unter ihrem neuen Coach. Dann spielst du, wobei, das könnte sogar vielleicht noch schwieriger sein als bei den Chiefs, spielst du bei den Buffalo Bills, da kannst du ja auch ganz gerne mal schneien. Und dann kommt unser Lieblingsangstgegner und das ist das eine Spiel, was noch nicht genau feststeht, weil wir spielen nämlich gegen den NFC South Gewinner und der steht ja noch nicht ganz final fest. Entweder in Tampa oder bei den Falcons. Wenn ich wählen könnte, würde ich auf jeden Fall die Falcons nehmen, aber ich glaube, dass die Buccaneers das Ding reißen werden. Also auswärts ist das schon richtig stark. Das ist natürlich ganz, ganz übel, wenn gleich, und das wissen wir natürlich alle als erfahrene NFL-Fans, man aus der diesjährigen Saison noch nicht allzu viel nach oder ableiten kann auf die Stärke der nächsten Saison. Aber ich meine, die Teams, die wir gerade besprochen haben oder die ich gerade aufgezählt habe, die haben alle ihren Franchise-Quarterback und von daher glaube ich nicht, dass da ein Team brachial einbrechen wird. Also das wird schon ein dicker Brocken auf jeden Fall.
Einfacher wird's nicht, das steht fest. Ich tröste mich gerade mit dem Fakt, dass, glaube ich, vor der Saison alle gesagt haben, die Pittsburgh Steelers gehen unter dieses Jahr mit dem schwersten Schedule der Liga und guckt mal bitte, was die für eine Saison spielen. Also geht auch andersrum. Insofern, das ist ja auch alles, wie sage ich immer, Glaskugel. Trotzdem wollten wir es einmal hier raushauen, um euch zu sagen, was da schon so feststeht und einfacher wird es eben nicht. Jetzt aber voller Fokus auf das, was kommt in fernerer Zukunft, nämlich der Super Bowl am 9. Februar im Caesars Superdome in New Orleans. Und dann eben die Playoffs vorher, die stehen vor der Tür und das letzte Saisonspiel am kommenden Sonntag. Zum Super Bowl nach New Orleans wollte Dak Prescott auch mit seinen Dallas Cowboys und zwar unbedingt. Er war auch recht optimistisch vor der Saison, dass das klappt, hat ja im Interview mit der Fox-Kollegin Erin Andrews, vielleicht habt ihr es gesehen, gesagt, the 2024 Dallas Cowboys will win the Super Bowl. Ja, das war wohl leider nichts, ne? Seit Ende November spielt Prescott ja, glaube ich, auch verletzungsbedingt gar nicht mehr. Und die Cowboys, die schleppen sich irgendwie so durch diese Saison. Letzten Sonntag ging es dann nochmal gegen die Eagles. Nochmal deshalb, weil, Tim hat es euch erklärt, Division Rivals ja immer zweimal pro Saison gegeneinander spielen. Am 10. November, da gab es ein 34-6 für Philadelphia beim ersten Aufeinandertreffen. Und am Sonntag war es dann noch deutlicher, 41-7. Damit sind die Philadelphia Eagles das erste NFL-Team überhaupt, dem es gelungen ist, die Dallas Cowboys zweimal pro Saison mit mehr als 28 Punkten zu schlagen und dann noch in Kelly Green und dann doch mit einem Rekord irgendwie für Saquon Barkley und dann noch der NFC East-Titel und dann am Ende noch mit einem Third-String-Quarterback, Tanner McKee, der viermal den Ball wirft, zwei davon für einen Touchdown, kein Pick und ein Passer-Rating von 156,2. Tim, der muss doch jetzt bis zum Super Bowl durchspielen mit den Zahlen. Der macht's wie Nick Foles 2018.
Ja, du hast die ganzen Dinge aufgezählt, die dafür gesorgt haben, dass ich mit so einem wohligen Gefühl ins neue Jahr gestartet bin. Das war einfach ein absolutes Feel-Good-Game. Also so vielerlei Hinsicht, das war wirklich toll. Ich meine, Kenny Pickett als jemand, der in New Jersey aufgewachsen ist, schon, in dem Fall stimmt es ja offensichtlich wirklich, als Kind schon in Eagles-Bettwäsche geschlafen hat, führt jetzt sein Lieblingsteam zum NFC East-Title. Ihr wisst ja alle da draußen, die uns regelmäßig verfolgen. Ich bin ja jetzt kein riesen Pickett-Fan und habe ja am Anfang der Saison auch gesagt, dass ich relativ wenig von ihm halte. Aber man mag von ihm halten, was man will. Was er auf jeden Fall nicht ist, ist ein Weichei, sondern ein richtiger Dog, wie man so schön auf Philly-Sprech sagt. Er hat nämlich ja gebrochene Rippen, wie sich herausgestellt hat, und hat sich quasi vor dem Spiel 2 Painkiller-Spritzen setzen lassen. Mhm. Also da muss man sagen, so absolut Hut ab, der Mann hat wirklich gewollt und da kann ich wirklich auch nur meinen Hut vorziehen und meinen höchsten Respekt zollen. Das hat er gut gemacht und er hat auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde.
Warum haten eigentlich alle so, wenn es um Kenny Pickett geht? Hat das einen Hintergrund?
Das ist eine gute Frage. Also bei mir ist es ja, war es ja schon vor der Saison, weil ich ihn auch in Pittsburgh nicht so toll fand. Und ja. Daran liegt es eigentlich. Also ich fand halt sein Skillset irgendwie halt nicht so toll. Sein Arm finde ich ein bisschen zu schwach. Er ist kein schlechter Quarterback, also nicht falsch verstehen, ne? Aber ist jetzt auf jeden Fall, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, das ist ein guter zweiter Quarterback. Hoffentlich spielt Hurts durch, weil für mich ist es kein Quarterback Number One. Aber welches Team hat das schon? Einen gleichwertigen auf der Ersatzposition. Und deswegen weiß ich nicht, warum andere ihn haten. Also bei mir ist wirklich rein sachlich begründet, weil ich einfach nicht überzeugt bin von seiner Armstärke und von dem, was er da so zeigt. Ich meine, manche mögen vielleicht nicht so ein bisschen sein, das ist natürlich wäre brutal oberflächlich, aber so weißt du, sein Auftreten so mit den langen blonden Haaren und so ein bisschen einen auf Sunnyboy und so. Aber keine Ahnung, also das wäre schwach. Ich meine, dass er jetzt natürlich so durch den Kakao gezogen wurde wegen seinem Einwurf, ich glaube, ihr wisst alle, welchen ich meine, das ist natürlich auch brutal unfair. Flo, ich weiß nicht, wie hast du das Ding gesehen?
Dann sprechen wir gleich in Ruhe drüber.
Okay, gerne.
Lass uns mal chronologisch
durch. Deswegen, der Hate für mich ist nicht gerechtfertigt.
Nee, also finde ich auch. Mich hat es einfach nur interessiert, weil ich habe das heute in der Vorbereitung tatsächlich auch nochmal gelesen, dass Kenny Pickett überhaupt nicht beliebt ist. Also so gar nicht. Ich bin da jetzt nicht tiefer reingegangen. Wenn ihr es wisst, schreibt uns das mal. Ist wirklich ganz spannend, mal zu hören, warum den keiner mag irgendwie. Ich fand, der sah ganz legit aus in seinem Kelly Green. Und bis auf ein paar Würfe, wo du wirklich merkst, da fehlt ihm einfach die Erfahrung. Und vielleicht hat er auch zu Hause als Starter dann auch echt mal so irgendwie weiche Knie gekriegt zu Beginn. Da sah das alles nicht so gut aus. Ohnehin müssen wir über die Offensivleistung ein bisschen sprechen und auch kritisch hinterfragen, was da passiert ist. Aber alles menschlich, finde ich. Und auch diese Szene, über die wir uns gleich in Ruhe unterhalten, da verstehe ich überhaupt nicht, warum alle so ausflippen. So, und das
aber Flo, ja, vielleicht noch eine Frage vorweg. Du hast ja schon gesagt, dass es zum ersten Mal dieses Points Differential gab zwischen den Eagles und den Cowboys.
Krass, oder? Weißt
du denn aber, wann das letzte Mal war, dass die Eagles die Cowboys sogenannt gesweept haben? Also für die nicht in der Zeit kann Flo überlegen, aber nicht googeln, für die vielleicht nicht so amerikanischen Sporterfahrenen. Der Sweep heißt, wenn du jemanden beispielsweise in der Playoff-Serie 4-0 schlägst, also 4 Siege, keine Niederlage. Und in dem Fall waren es ja 2 Siege der Eagles, sowohl zu Hause als auch auswärts. Wann, lieber Flo, war das letzte Mal, dass die Philadelphia Eagles 2-mal in einer Saison gegen die Cowboys gewonnen haben, in der Regular Season?
Also wenn du es so fragst, dann muss es ja lange her sein. Also vorletztes Jahr wird es jetzt nicht gewesen sein. So, ich sage 2006.
Ganz so lang war es zum Glück nicht, aber 2011, und das sind auch schon 13 Jahre her, ne? Also das fand ich bemerkenswert, weil ich meine, wir wissen ja alle, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wie oft das so in den letzten Jahren gewechselt hat, der Sieger der NFCs, nämlich sehr, sehr oft. Aber dass es so lange her war, dass die Eagles 2-mal gegen die Cowboys gewonnen haben, ist ja wirklich verrückt.
Wirklich verrückt. Hier haben sie gewonnen und zwar sehr beeindruckend. Abschließend noch zu Kenny Pickett. 10 von 15 in diesem Spiel, 143 Yards, ein Touchdown. Er ist ein bisschen früher gegangen als erwartet. Aber wenn ein Quarterback mit gebrochenen Rippen ins Spiel geht, dann muss man echt mal sagen, Hut ab. Also gebrochene Rippen sind grundsätzlich nicht lustig. Vor allem dann in einem Kollisionssport, dass der da aufs Feld geht. Das ist schon...
Hattest du das auch mal, Flo? Ich hatte es nämlich mal gebrochen. Du auch?
Nee, geprellt 2-mal und das ist das Schlimmste.
Genau. Das tut, also ich meine, wenn sie gebrochen sind, dann sind sie auch mit geprellt. Deswegen, du hast völlig recht. Das Brechen tut ja in Anführungszeichen nicht weh, aber das Geprellte, die Nerven, das könnt ihr euch, liebe Leute draußen, ich wünsche es euch allen, dass euch das niemals passiert oder nicht passiert ist. Es ist unfassbar, dieser Schmerz, und deswegen mit diesen Painkillers, die müssen richtig stark gewesen sein, weil mich hat das schon fast gekillt, beim Autofahren zu lenken. Also jede Bewegung, wo du sozusagen die Rippen irgendwie in die Richtung bewegst, selbst beim Lenken eines Servolenker-Autos tut dir das schon weh. Dass der da eine Halbzeit gespielt hat, kann ich, wie gesagt, nur meinen Hut ziehen.
Ist geil, dass du das mit Autofahren in Verbindung bringst. Ich bringe diese Schmerzen eher mit Pupsen, Niesen und Husten in Verbindung. Das ist also, es gibt nichts Schlimmeres. Und das Witzige bei einer gebrochenen Rippe ist ja, man sagt so pauschal 6 Wochen, du kannst da die Uhr nachstellen. Nach 6 Wochen ist wieder gut. Das ist total wild, ja. Also dauert lange und wünscht man wirklich niemandem.
Ja, 6 Wochen. So, Flo, aber jetzt hast du ja einen ganz interessanten Punkt erwähnt. Du hast ja eben so spaßhalber gesagt, sollte jetzt McKee durchspielen bis zum Super Bowl. Ja. Was heißt denn das jetzt, Flo? Also Dr. Flo hat gerade gesprochen, 6 Wochen dauert's.
Nein, der soll natürlich nicht durchspielen.
Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wer ist denn jetzt deiner Meinung nach der Number Two Quarterback? Lässt du dann in den Playoffs den spielen, der sich die Rippen gebrochen hat, der das okay gemacht hat? Oder sagst du, der McKeep, der es ja auch ganz ordentlich gemacht hat und gesund ist, der sollte lieber spielen? Was denkst du?
Ist mir egal, weil beide gezeigt haben, dass sie auf der Position funktionieren. Bei McKeep ist das jetzt nicht sonderlich repräsentativ, das muss man mal sagen. Ne? Ich glaube, der hat ja, der hat 4 Bälle geworfen. Alles andere ging über den Boden und über Saquon, der in der zweiten Halbzeit einfach wieder brutal stark gespielt hat. Deswegen kann man das jetzt nicht so sagen. Aber wenn Kenny Pickett fit ist, wird er spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Und wird Backup sein von Jalen Hurts, der nach seiner Concussion bestimmt auch nicht traurig ist, dass er noch mal eine Woche Ruhe hat. Und dann ist gut. Und wenn McKee kommt, das ist so dieses Next Man Up. Ich habe jetzt 3 Quarterbacks gesehen bei den Eagles und ich habe bei keinem große Sorge.
Ja, sicher nicht. Also ich glaube auch, er wird sich wieder fit spritzen lassen und steht dann zur Verfügung, hat das ja ordentlich gemacht. Also von daher muss uns da nicht bange sein und ich bin bei dir. Ich glaube, wenn es um was gegangen wäre, hätte Hurts jetzt gespielt. So gibt man ihm noch eine Woche mehr Pause. Er hat ja nicht nur die Concussion, sondern wie wir alle wissen, ja auch Probleme am Finger. Von daher glaube ich, dass er dann 3 Wochen lang nicht gespielt hat und sich hoffentlich schön auskuriert hat, hoffentlich nicht zu rostig geworden ist. Aber das ist, glaube ich, eine gute Sache.
Dann lass uns mal durchgehen durch das Spiel gegen die Cowboys. Wie gesagt, wir haben ein paar Highlights für euch. Wir wollen trotzdem chronologisch durchgehen. Nicht Play für Play, sondern einfach ein paar Highlights. Die Eagles haben den Kickoff in Kelly Green. Und ich muss das einfach nochmal sagen, diese Jerseys, ne? Und dieses Throwback-Logo auf dem Feld, das ist einfach so cool. Ich lieb's voll. Anyways, egal. Also
die Cowboys. Ja, wer nicht.
Es ist so schön. Gut. Die Cowboys dann also mit dem ersten Drive und der sieht auch ganz gut aus. Cooper Rush ist ja drin als Quarterback und dann bei 3rd-and-3 in der Hälfte der Eagles der allererste Turnover. Und dieses Wort Turnover spielt eine ganz große Rolle in diesem Spiel. Eine Interception von CJ Gardner-Johnson und das gleich für 6, Pick 6, 70 Yards von einem Spieler, den du, lieber Tim, hier im Podcast immer wieder vor den imaginären Bus wirfst. Hättest du letzte Woche wahrscheinlich auch wieder gemacht, ne? Hätten wir da aufgezeichnet. Da ist er nämlich rausgeflogen, CJ Gardner-Johnson, im Spiel gegen die Commanders. Das fandst du bestimmt nicht lustig, er auch nicht so. Ich finde aber, er gibt hier im Spiel gleich mal die richtige Antwort, oder? Komm, gib's zu.
War mir so klar, dass du das Thema wieder aufmachst. hat er gut gemacht. Ich fand ja auch, die Ejection letzte Woche war zu Unrecht. Also wenn man sich nochmal dann die Bilder angeschaut hat, das war natürlich völlig übertrieben, ihn da runterzuschmeißen. Nein, hat er super gemacht. Wir wissen es ja alle, ist so ein, im Fußball sagt man, aggressive Leader. Der kann die Leute mitreißen, er kann aber vielleicht auch schaden natürlich damit. Aber ich sag mal, solange er das positiv kanalisieren kann, seine Aggressivität und seine Craziness, die er sicherlich definitiv ohne Frage hat, kann er ein Gamechanger sein. Das hat er in diesem Spiel bewiesen.
2. Drive für die Cowboys. Die kriegen den Ball dann ja direkt nochmal, dürfen es nochmal probieren. Endet dann mit einem Touchdown. 2 doofe Holding-Penalties, fand ich, gegen die Eagles in dieser Sequenz. Und dann eben die Punkte durch Wide Receiver Jalen Tolbert. In einem Duell 1-gegen-1 gegen Quinion Mitchell, also so ein Contested Catch in der Endzone. 1-gegen-1 ist Mitchell eigentlich total stark, verliert hier aber das Duell. Das kann passieren, passiert jedem Corner und ihm dann eben auch. Und dann haben die Eagles zum ersten Mal den Ball 3-and-out, Cowboys auch 3-and-out.
Da muss ich sagen, lieber Flo, wir wissen ja jetzt, wie das Spiel ausgegangen ist, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht das wohlige Gefühl. Nee, weil null. Da dachte ich so, oh, die sind gut reingekommen, die Cowboys. Die sind ja auch davor extrem gut gewesen. Ne? Ich meine, die Saison bei denen ist ja eigentlich schon lange vorbei. Ja. Haben aus den letzten, mit den ganzen Verletzten, die sie haben, ich meine, da kommt jetzt noch CeeDee Lamb und so weiter und so fort, alle dazu, haben die ja aus den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Also das ist schon ein Team, was offensichtlich Charakter hat, wenn es um nichts mehr geht. Und da hatte ich kein gutes Gefühl bei den ganzen 3-and-outs.
Und bewegen den Ball durch die Luft gut, bewegen den Ball über den Boden gut, mit Rico Dowdle zum Beispiel, den auch keiner auf dem Schirm so richtig hatte, ne? Der hat sich echt etabliert da bei den Cowboys als Running Back und so. Also genau, das sieht total gut aus. Und dann hast du eben auch wieder dieses schwierige erste Viertel bei den Eagles. Sie machen übrigens wieder keinen First Down im zweiten Drive. Du puntest den Ball mit einer Minute noch zu spielen im ersten Viertel. Und offensiv lief das überhaupt noch nicht, ne? Pickett durch die Luft, ich habe es vorhin gesagt, einigermaßen unpräzise, am Boden auch nichts Nennenswertes. Die haben ja sogar aus einer Wildcat ein Play gehabt, da glaube ich irgendwie, mit Saquon, war aber auch nichts. und dann eine Zahl zu Beginn des zweiten Quarters, und das unterstreicht das, worüber wir gerade sprechen, die ich schon heftig fand. Time of Possession, also Ballbesitz offensiv bis dahin. Dallas 14 Minuten 10, Philly 1 Minute 50.
Ja, dann kann man sich vorstellen, wie es der Defense da ging. Die waren nämlich ordentlich am Schwitzen.
Ja, tief durchgeatmet. Im Zweifel, wenn sie mal draußen waren, mit dem nötigen Sauerstoff. So, und dann kommt bei diesem 2. und 5 für die Eagles nach einem guten Ball auf Devontae Smith dieses Play, für das Pickett eben ja öffentlich so zerrissen wird. Und ich weiß gar nicht so recht, warum. Also, ich erzähle euch nochmal kurz, was passiert ist. Wahrscheinlich habt ihr das Play alle gesehen. Pickett aus der Shotgun bekommt den Snap, droppt zurück, 2, 3 Schritte. Da kommt der Blitz von den Dallas Cowboys und jetzt wird es eben so ein bisschen komisch. Pickett will halt den Ball werfen, begreift aber während der Wurfbewegung, so sehe ich die Situation, Mist, das wird halt irgendwie eng und hält den Ball halt irgendwie fest im Wurf, ne? Fällt dann hin, der Ball ist in seiner Hand, das sieht alles sehr, sehr unglücklich aus. Der Ball fällt dann aber auch irgendwann. Ich kann die Aktion von Kenny Pickett aber voll nachvollziehen, weil du musst eben so schnell entscheiden in diesen Situationen. Und das ist ihm da eben nicht so leicht gefallen. Und ich finde, sowas passiert eben schon mal. Und dass der jetzt bei Social so Sätze fallen wie Worst Play of All Time und so, das verstehe ich nicht.
Ja, ich meine, da brauchen wir uns nicht drüber auslassen. Wir wissen ja, wie Social Media funktioniert und die zeigen halt natürlich nur eine Kameraeinstellung. Die Leute haben Spaß daran, jemanden irgendwie gegen die Wand zu stellen.
Also das sah halt auch scheiße aus, muss man
einfach sagen. Ja, natürlich. Also deswegen, aber da kennen wir ja, wie vor allen Dingen Ex mittlerweile ja unterwegs ist. Das ist einfach sehr negativ. Und vielleicht nochmal auf die Realität zurückzukommen. Du hast es ja gesagt, das war eben nicht sozusagen, dass er da frei in diese wilde Bewegung reingegangen ist, sondern ich bin mir sogar sehr sicher, dass er am Arm berührt wurde vom Cowboys Defensive Spieler, bin ich mir relativ sicher. Unabhängig davon, wenn er es gesehen hat oder leicht berührt wurde, es war dann, auch wenn es richtig scheiße aussah auf Deutsch gesagt, sehr smart von ihm, eben halt nicht den Wurf zu nehmen und dann eine fast sichere Interception zu kassieren, wenn du dir unsicher bist oder vielleicht sogar wirklich berührt wurdest. Von daher hat er alles richtig gemacht. Klar, sah richtig scheiße aus. Wird natürlich ein absolutes Meme werden, das ist klar, da muss er durch. Aber am Ende des Tages hat er das, glaube ich, sehr, sehr gut gerettet, diesen Spielzug.
Fand ich auch. Also legen wir das mal beiseite und kümmern uns ums Sportliche. Denn wir haben dann in diesem Drive einen 3. und 8. Und diesen langen Ball von Pickett, diesen kleinen Fauxpas hat er dann offenbar sehr gut weggesteckt, auf Tight End Kerkaterra. Und der pflückt den halt mit einer Hand runter. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, das Play. Also Grant Kerkaterra mit diesem Circus Catch. Es war ein geiles Play. Und mein Gefühl war auch, das ist ja auch im Link dann eben spürbar wahrscheinlich. Du weißt es viel besser als ich, aber mein Gefühl war auch auf dem Feld, da ging so ein kleiner Ruck durchs Team, hatte ich das Gefühl. Ein paar Plays später dann der Pass auf Devontae Smith in die Endzone, Touchdown Eagles, 14-7. Und gleich im nächsten Drive der Cowboys, der nächste Turnover mit einem Fumble. Jordan Davis recovered und Kenny Pickett bekommt den Ball in der Hälfte der Cowboys zurück. Und der Drive endet übrigens mit einem Field Goal, 31 Yards von Jake Elliott, Tim. Und darüber müssen wir sprechen, 17-7. Jake Elliott hat ein recht toughes Jahr, ne? Der trifft nicht so gut, vor allem nicht aus größerer Distanz. Du als Special-Teams-Experte und bekennender Jake Elliott-Fan, woran liegt's? Hast du mit ihm gesprochen? Also im Ernst, ich meine, sowas kann ja im Zweifel ein Spiel kosten. Jetzt mit Blick auf die Playoffs, ist das schon kritisch, oder?
Das ist auf jeden Fall kritisch. Er hat jetzt in dem Spiel wieder 7 von 7 getroffen. Also scheint sozusagen sein kleines Formtief durchbrochen zu haben. Ist mir das auch aufgefallen und habe mich natürlich sehr geärgert, weil ich ihn sehr, sehr schätze als Kicker und ich glaube immer noch, dass er einer der Besten der NFL ist. Aber weißt du, was die Eagles vor dem Spiel geändert haben? Er dürfte wieder die Kickoffs schießen. Das war nämlich bei allen anderen Spielen vorher nicht der Fall.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich glaube, das hat auch jeder gefragt, warum ist das so? Warum macht er das nicht mehr? Und ich finde, das ist ja auch nochmal da ein super Training, wenn du halt nochmal die langen Dinger hast. Du kannst das Ding irgendwie 28 Mal in so einem Netz vor dir reinknallen. Das bringt überhaupt nichts. Also klar, du bist warm, aber du siehst ja nicht, wo das Ding hinfliegt. Du siehst nicht, wie der Wind ist. Du kriegst das Gefühl überhaupt nicht rein. Und das war für mich der absolute Gamechanger, warum du halt irgendwie wieder einen besseren Rhythmus ihm gegeben hast, dass er dann auch die Field Goals getroffen hat. Also, dass er wieder die Kicks ausgeführt hat, war für mich extrem entscheidend dafür, dass er dann wieder perfekt 7 von 7 raus ist.
Stark, guter Take. Kurz vor der Halbzeit noch ein Turnover, nämlich der zweite Pick von CJ Gardner-Johnson. Pickett kriegt den Ball auf der eigenen, ich glaube 35 oder so. Dann haben wir einen guten Lauf von Saquon für 15 und dann ein langer Ball auf Devontae Smith mit weniger als einer Minute auf der Uhr. Fast der zweite Touchdown von Smith. Hat nämlich nicht ganz gereicht. Ich glaube, er war mit dem Knie unten, bevor er es in die Endzone geschafft hat. Und dann der Tush-Push. Kenny Pickett für 6, 24-7 zur Halbzeit. Und man muss ehrlich sagen, den Unterschied in dieser ersten Halbzeit haben eher die Turnover gemacht. Ne? Also offensiv war das noch so...
Ja, auf jeden Fall. Und Calcaterra, das war, bin ich komplett einer Meinung, der Gamechanger.
Ja.
Der hat Dallas Goedert, der jetzt zum Glück wieder im Practice-Window ist und zu den Playoffs zurück sein soll, wunderbar vertreten. Den hat ja gar keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. Der spielt eine tolle Saison.
Aber auch da, ne, ist das nicht cool, dass du wirklich auch da Next Man Up, dass du jemanden hast, der... der dann eben da reingeht und so fantastisch gut Football spielt.
Absolut, und das ist wirklich, wirklich erfreulich. Ich bin sehr gespannt, ob die Eagles, und ich glaube, sie werden es tun, im nächsten Draft aktiv werden auf der Tight-End-Position, weil leider Dallas Goedert ja mittlerweile sehr verletzungsanfällig ist. Ich glaube, da muss man was machen. Ich habe gehört, Penn State hätte da einen guten Tight-End. Für die Eagles-Fans da unter euch, die sich für College-Football interessieren, die werden wissen, wen ich meine. Also ich glaube, da muss man was tun, weil leider Goedert, der Körper, den merkt man dann doch die NFL-Jahre an, leider langsam. Aber Calcaterra, wunderbar gemacht und vielleicht wird er sogar noch besser.
Geiler Catch. In der zweiten Halbzeit, das ist immer sehr, sehr schön, auch bei Madden übrigens, wenn ihr Madden zockt, zweite Halbzeit den Ball zu kriegen, ist immer gut. Ist auch, also für den Kopf und so. Die Eagles bekommen nämlich den Ball. Langer Drive, da hast du endlich auch mal die Uhr ein bisschen bearbeitet. Dieser Drive endet mit einem Field Goal, sehr, sehr knapp von Jake Elliott, aber drin und beendet auch das Spiel von Kenny Pickett. Der muss nämlich dann verletzt runter. Tanner McKee kommt, Tim, und der wirft bei 3. und 8 für 20 Yards in die Endzone erstmal auf A.J. Brown für einen Touchdown und wird gefeiert, als hätte er den Super Bowl gewonnen. Problem nur, A.J. Brown wirft den Ball vor Freude auf die Tribüne.
Ja, das war wild. Und er hat wirklich lange Anlauf genommen und das auch bei Pat McAfee wurde auseinandergenommen. Das ist auf jeden Fall mal der vierte Quarterback der Eagles. Also wie sieht das der für eine Power im Arm hat? Er hat das ja fast aus dem Stadion rausgeworfen, das Ding. Das wäre aber noch schlimmer gewesen, als zu dem besagten Fan, der ihn dann gefangen hat, weil der hat sich ja dann toll verhalten.
Ja, ich glaube, AJ hat ja auch dann dafür gesorgt, dass er dass Tanner McKee diesen Ball dann zurückbekommt.
Aber das genau, vielleicht nochmal für alle da draußen, die das Spiel nicht verfolgt haben, mal als kleine Ergänzung, wie lief das ab? Also Brown feuert das Ding irgendwo hinter die Endzone, fast schon in den Oberrang rein, merkt das gar nicht, feiert ohne Ende, kommt zurück an die Seitenlinie der Eagles, kriegt gesagt, hey Kollege, du hast da gerade den ersten Touchdown-Ball von Tanner McKee weggeworfen und hast richtig so wie gesagt, oh nein, oh mein Gott, macht, ja, und dreht sich dann zur Kurve hin, also zur Endzone, wo er das Ding reingeschmissen hat und zeigt auf sich, da war überhaupt noch nicht klar, wer ist das eigentlich, aber hat schon irgendwie so gezeigt, so hey, Jersey nach dem Motto, kriegt derjenige dann. Und dann ist ja Big Dom, natürlich, wer sonst, ist ja Big Dom dann irgendwie dahinter gegangen. Und auch das, also wie gesagt, dieses Pat McAfee müsst ihr euch einfach mal anschauen, ist einfach cool. Über diese Situation haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde fast gesprochen. Es hat ja, wie cool eigentlich von den Eagles-Fans. Ihr wisst alle noch, als Brady dieses eine Ding gemacht hat, dann musste irgendwie, keine Ahnung, Tausende von Dollars gezahlt werden und Season-Tickets bis ans Lebzeitende. Und dort der Eagles-Fan, hey, der hat gesagt, hey, alles klar, gar kein Stress, dann hat man ihn durchgehen lassen, er wurde noch beklatscht ohne Ende und hat dann quasi dann den Ball zurückgegeben, hat sich darauf verlassen, dass er nach dem Spiel dann was kriegt und nach dem Spiel ist dann auch Big Dom mit AJ Brown hingegangen, hat ihm das unterschriebene Trikot gegeben, der wird bestimmt nochmal irgendwie eingeladen werden oder so. Es war eine absolute Ehrenmann-Aktion.
So soll das sein. Im Zweifel einfach Big Dom überall hinschicken. Ich glaube, wenn der sagt, gib den Ball zurück, ey, da gibst du alles zurück.
Big Dom würde den Weltfrieden bringen.
Ist so, ja. Nee, aber setz ihn bitte nicht in der Politik ein. Wir brauchen den an der Sideline. Das ist,
ja, nur in der Offseason.
In der Offseason ist okay. So. Also, wie schön, dass Tanner McKee dann auch nicht nur den Touchdown-Pass wirft.
Und er war stark geworfen.
Ja, aber es ist halt auch auf AJ Brown, der fängt den an.
Ja, aber wenn es so einfach wäre, hätte AJ Brown jedes Spiel 8 Touchdowns. Ja? Also da, ja. Aber nein, hat er schon gut gemacht und das war toll. Und ja, wie du sagst, also er wurde natürlich extrem dafür gefeiert, zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen sein Standing im Team. Ist ja ein smartes Kerlchen, ne? Hat ja in Stanford am College gespielt und das war schon schön.
Der Satz fiel auch eher mit einem Augenzwinkern, weißt du ja. 34-7 steht zu dem Zeitpunkt und wir gehen rein ins vierte Viertel. Das startet mit dem nächsten Turnover. Dallas fumbelt den Ball in der Red Zone der Eagles. Sehr gut. Und die Eagles bekommen den Ball zurück. Saquon bekommt dann nicht nur den Ball, sondern wieder einmal den Respekt, den er verdient. Das ganze Stadion, da hatte ich echt Gänsehaut, ruft MVP. Und Saquon sagt Danke mit einem weiteren richtig guten Run für 21 Yards unter anderem und erreicht damit den nächsten Meilenstein in seiner Karriere, Tim.
Ja, und hat dann die 2000 Yards geknackt. Und was ich besonders fand, auch für die, die das Spiel komplett gesehen haben, die werden es wissen, die Eagles haben dann ja aus einer objektiv spieltaktischen Sicht etwas total Dummes gemacht, aber natürlich aus einer menschlichen Sicht, was extrem geil ist. Sie haben ja ein Timeout genommen. Und das Timeout haben sie nur genommen, um nochmal Saquon Barkley zu feiern. Das war auch so viele Feel-Good-Stories in diesem Spiel. Das war schon sensationell. Und nach dem Einstellen sozusagen dieser 2000er-Marke, und das war, glaube ich, schon ein gewisser Hinweis, was jetzt eben halt diese Woche gegen die Giants passiert mit, hat man ja Saquon nicht mehr weiterspielen lassen, um noch sozusagen näher an den Rekord ranzukommen, weil hätten sie ihn weiterspielen lassen, dann hätte er wahrscheinlich noch irgendwie 20, 30 Yards irgendwie gemacht und dann wäre es noch näher gewesen vor dem letzten Spieltag. Also ich glaube, das war schon am letzten Wochenende war das schon ein Hinweis darauf, wie die Eagles die ganze Situation um den Rekord angehen werden.
Kurz danach dann der nächste Touchdown von Devontae Smith durch die Luft aus 25, glaube ich, dann steht es 41-7 und das war's im Grunde, ne? Wir haben noch einen Doink von Cowboys-Kicker Brandon Aubrey aus 61, nicht drin. Aber der wäre, glaube ich, auch übrigens 75 geflogen.
Ey,
ne?
Dieser Kicker, der ist richtig geil.
Ich also, hab den in Fantasy.
Ja, also der ist ja noch relativ jung. Und also sensationell, wohingegen natürlich auch da kleine Anekdote von einem anderen Spiel, wenn ihr es gesehen habt, bei den 49ers, das war ja dieser Kicker, den die schon aus geisteskranken Gründen in der dritten Runde gezogen haben, der komplett arme, versagt ey. Hat, ja, ist wirklich eine arme Sau.
Ich glaube, drei Stück hat er verkackt, ne?
Genau, und ja, aber was lernen wir daraus? Du darfst einfach einen Kicker nicht in der dritten Runde nehmen, weil die gibt's hinten raus, die sind ja alle nicht schlecht. Aber auch da, ich habe mir College Football jetzt angeschaut, Penn State gegen Boise State war es ja, glaube ich, wo Penn State gewonnen hat und wenn du aber da die Kicker siehst, dann denkst du, oh je, nee. Also es ist nicht so, dass die Kicker da irgendwie alle schon NFL-ready sind, sondern irgendwie, es gibt offensichtlich einige, die es in die NFL schaffen, die sehr, sehr gut sind. Bei den anderen habe ich mir so gedacht, so, oh mein Gott, also da hätte Flo und ich jetzt irgendwie das Ding nicht schlechter da reinkrüppeln können. Also das nur jetzt eine Anmerkung. Also alle kicken ist dann doch wohl nicht ganz so einfach. Aber der Kicker von den Cowboys, also das ist schon kein schlechter.
Hat ihn halt nicht reingedoinkt, ne? Hat ihn halt daneben gedoinkt.
Aber ich finde ja dieses Geräusch einfach so cool.
Das ist das beste Geräusch. Also nicht drin, damit 41-7, beeindruckender Sieg für die Philadelphia Eagles. Jetzt eben noch der Abschluss gegen die Giants am kommenden Sonntag ohne ein paar Starter. Andere Franchises machen das auch. Aber Tim, auch eine Chance für die Backups, sich zu zeigen, vielleicht ja auch für die Playoffs relevant und ungemein wichtig, ne? Wenn du jetzt nochmal die Chance kriegst, zu zeigen, hey, ich bin da und wenn ihr mich braucht in den Playoffs, dann liefere ich ab.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich vielleicht noch ganz kurz, bevor wir darauf kommen, was war also auch noch dieses Ergebnis? Wobei, wir haben ja schon gesagt, wie lange es her ist, dass die Eagles die NFC East gewonnen haben. Mhm. Aber was ich noch erwähnen wollte war, und wir wissen ja auch da unter unseren Hörerinnen und Hörern, da draußen gibt es ja die eine oder andere auch, der oder die Nick Sirianni jetzt nicht so feiert. Wir müssen einfach auch mal festhalten, dass er jetzt aktuell bei 47 Siegen und 20 Niederlagen in der Regular Season steht. Hat damit ein Winning Percentage von 70,1%. Das ist das höchste aller aktiven NFL-Head Coaches. Und das ist jetzt schon der zweite NFC East-Title, den Sirianni sich geholt hat. Also es gibt viele Gründe, warum man sagen kann, naja, Sirianni ist vielleicht ein bisschen in mancherlei Hinsicht ein bisschen problematisch, aber an seinem Teammanagement, also der Record spricht für sich, so viel nur mal an der Stelle.
Ich habe immer noch meine Zweifel, weil ich den einfach für ein bisschen bekloppt halte.
Er ist er bestimmt auch, aber er ist bekloppt erfolgreich leider.
Weißt du, was ich immer denke? Ich denke, der hat jemanden im Team. Ich weiß nicht, ob es die Koordinatoren sind, Kellen Moore, Vic Fangio. Weißt du, vielleicht ist Vic Fangio ja einer, der sich einfach mal hinsetzt und sagt, so Nick Sirianni, jetzt komm mal runter. So, also der oder vielleicht ist auch Big Dom, ich habe keine Ahnung, aber irgendjemand muss da sein, der sagt, Junge, komm mal runter, Peter, ey, und dann geht's wieder.
Ja, er hat ja die Play-Calling-Duties ja abgegeben, aber ich bin trotzdem der Meinung, irgendwas wird er schon können. Ich meine, so einen Rekord kriegst du nicht geschenkt. Und er hat ja auch unterschiedliche Koordinatoren, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ich meine, die jetzt sind ja auch neu. Das hat ja sehr oft gewechselt. Also von daher, klar, ich glaube, da werden sich nie alle Eagles-Fans einig werden. Ich glaube, wir können mit dem Rekord, den er hat, sehr zufrieden sein. Und das als kleine Überleitung jetzt auf das nächste Spiel, da geht es ja auch noch um den Rekord, ist das Spiel natürlich nicht mehr so wichtig, ob da jetzt eine 21. Niederlage dazukommt, weil wir hatten es ja schon ausgiebig besprochen. Die Starter werden geschont. Und Flo, du hast gesagt, das ist natürlich auf jeden Fall eine Chance für die zweite und dritte Reihe, sich da zu zeigen. Und das darf man nicht unterschätzen. Also jeder von denen will auf dem Weg zum hoffentlich Super Bowl natürlich zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Weil du hast auch gesagt, Next Man Up, Verletzungen können passieren. Und da gibt es den einen oder anderen, der jetzt mal eine Chance hat, da richtig was zu zeigen. Also aktuell, ich habe mir mal so ein bisschen den Roster angeschaut, noch ein bisschen gelesen, was so gemunkelt wird. Es ist davon auszugehen, dass auch jetzt mit Blick auf die Verletzung von Pickett natürlich wieder Tanner McKee als Quarterback beginnen wird. Running Back Nummer 1, wahrscheinlich Will Shipley, weil auch Gainwell vermutlich ja geschont werden wird. Bin ich auch sehr gespannt, was der Junge da zeigt. Dann auf Wide Receiver, das könnte sehr wild werden, aber deswegen bin ich extrem drauf gespannt. Wide Receiver Nummer 1, Jahan Dotson. Ich glaube, der hatte keinen einzigen Catch im letzten Spiel gegen die Cowboys.
Ja, aber in der Saison hatte er schon mal einen.
Ja, das stimmt, immerhin. aber leider, da hat man sich ja auch mehr versprochen. Jetzt kann er mal oder muss er zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist als Wide Receiver 3. Dann Johnny Wilson, das Riesenbaby in Anführungszeichen, wird Wide Receiver Nummer 2 sein wahrscheinlich. Anaya Smith, Smith wird Wide Receiver Nummer 3 voraussichtlich. Tight End bin ich auch sehr gespannt auf CJ Uzoma. Uzoma, so heißt der gute Mann. Und dann die O-Line wird wild. Also da bin ich sehr gespannt, was aus Jeff Stoutlands O-Line Academy rauskommt. Nämlich Left Tackle, wahrscheinlich Fred Johnson. Left Guard, Tyler Steen, Center, Nick Gates, Right Guard, Trevor Keegan und Right Tackle, Jack Driscoll. Also da bin ich sehr gespannt, was passieren wird. Ich meine, gut, klar, der Pass Rush. Na, der Giants ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Ich meine, Thibodeau ist nicht schlecht. Da bin ich gespannt. Und also von daher, es wird eine super spannende Offense werden. Und eine Defense, da kennt man dann schon auch den einen oder anderen, logischerweise. Aber du hast dann zum Beispiel wahrscheinlich in der Three-Man-Front hast du Milton Williams, dann Thomas Booker, den vierten und Moro Ojomo. Das ist übrigens auch jemand, den ich nochmal erwähnen wollte. Siebtrunden-Pick ja gewesen. Ich fand ihn jetzt auch schon im Spiel gegen die Cowboys ganz geil, muss ich sagen. Also vielleicht hat man da einen absoluten Stil in der späten Runde gefunden.
Für einen Siebtrunden-Pick auf jeden Fall sehr auffällig.
Ja, und dann kommen wir schon mal zu einem Kandidaten, für den es auf jeden Fall darum geht, sich zeigen zu müssen, nämlich auf der Edge of Bryce Huff. Der war jetzt ja lange verletzt, musste wieder auch ein bisschen früher raus. Der muss auf jeden Fall zeigen jetzt für die Playoffs, dass mit ihm zu rechnen ist. Dann hast du wahrscheinlich auf Linebacker Oren Burks und Jeremiah Trotter. Für den ist es auf jeden Fall nochmal als erstes Jahr Rookie eine schöne Chance, da mal längere Spielzeit zu kriegen, genauso wie auch für unseren jungen Edge-Rusher Jalix Hunt. Cornerback hast du wahrscheinlich Keely Ringo und Isaiah Rogers, Nickel, dann Amonte Maddox und dann die Safety Sydney Brown und Tristan McCollum. Also von daher, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Jungs das machen werden. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und du hast es ja auch schon gesagt, die Giants sind ja eigentlich ein katastrophales Team, haben es irgendwie dann trotzdem hinbekommen gegen die Colts und auch da, wenn ihr ein bisschen die NFL verfolgt und über den Eagles-Tellerrand hinausschaut, da brennt ja alles gerade lichterloh, weil die Colts eigentlich ein ganz gutes Team haben und die Franchise komplett dysfunktional ist. Also wie die auch sich gegen die Giants angestellt haben, das war eine absolute Vollkatastrophe. So, und jetzt kommt ja noch ein super spannender Tag dazu, warum es eigentlich mega smart ist von den Eagles, ihre dritte Garnitur nur spielen zu lassen, weil die Giants haben ja eigentlich schon mit dem Sieg gegen die Colts ihren ziemlich sicher geglaubten First Overall Pick, so heißt das Ding. Genau, den First Overall weggeschenkt in einem bedeutungslosen Spiel. Aber auch da, wir haben ja alle gelernt oder wir wissen ja alle, dass natürlich für diese Spieler, die da auf dem Feld stehen, eine NFL-Karriere ist im Schnitt 3 Jahre, die müssen jedem Spiel zeigen, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sein wollen. Also für die Spieler ging es um sehr, sehr viel. Nur für die Franchise halt eben nicht mehr. Haben sie quasi mit diesem Sieg den First Overall Pick ja eigentlich, und wir wissen alle, sie brauchen einen Quarterback, so ziemlich sicher verloren. So, und jetzt ist es natürlich interessant, weil wenn die Eagles jetzt mit dieser dritten Garnitur, was durchaus vorkommen kann, eben nicht gewinnen gegen die Giants, wo sich ja auch ein paar Spieler wieder empfehlen und sind fürs nächste Jahr, dann werden die, und das wäre natürlich für die Eagles überragend, werden die Giants voraussichtlich fallen auf Platz 8 oder 9 der Draft Order. Und wenn du auf Platz 8 oder 9 bist, dann kriegst du dieses Jahr hast du wahrscheinlich nur 2 gute, wirklich gute Quarterbacks in dem Draft. Die sind auf keinen Fall mehr da. Wenn die Giants vorne rein wollen, weil die Patriots werden ja, die haben aktuell den Number One, die werden natürlich keinen Quarterback ziehen, aber die werden halt natürlich ordentlich Draftkapital sich holen für ein Team, was einen Quarterback braucht. Also das wäre aus Sicht der Eagles überragend, wenn die Giants da rausfallen und entweder ihre Zukunft herschenken, um einen der 2 Quarterbacks zu kriegen oder sogar sagen, ja okay, Mist, jetzt müssen wir uns irgendwie einen der Free-Agent-Quarterbacks holen. Also deswegen hätte es auch was Gutes, wenn die Eagles da jetzt verlieren würden, aus Sicht der Franchise auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Noch ein Wort zu Drake May bei den Patriots. Der kann am allerwenigsten dafür, finde ich. Der spielt nämlich echt eine ganz solide Saison. Guter Typ irgendwie. So.
Auf jeden Fall. Ich glaube, den Coach, den wird es am Black Monday, der steht ja nächste Woche an, wird der eine oder andere Coaching-Kopf rollen im übertragenen Sinne. Und ich gehe davon aus, bei den Patriots, da wird es auch so kommen.
Meinst du? Ich habe gehört, der bleibt. Ich glaube, Kraft hat gesagt, der bleibt.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich meine, irgendwas muss sich ändern. Weil ich meine, jeder sagt, ja, haben sie es besser geworden, ne? Quarterback performt. Aber am Ende, wenn du zweimal in Folge, nicht zweimal in Folge, aber wenn du jetzt nach so einer letzten Saison dann plötzlich das schlechteste Team bist, was offensichtlich ja so ist, wenn du den ersten Overall-Pick gekriegt hast, dann musst du irgendwas ändern, weil dann da hat ja irgendwas dann überhaupt nicht im Rest funktioniert, wenn der Quarterback es nicht war und der Coach es auch nicht war. Was war es denn dann, ne?
Ja, voll. Ich habe jetzt eine Zahl, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen. Irgendwie, also Experten sprechen von 7 Coaches, die jetzt wohl gehen müssen, relativ zeitnah. Also Head Coaches, mich gespannt, was da so passiert. Der gute alte Mann ist ja vom Markt, der will ja jetzt im College Football.
In ja, konzentriert sich jetzt nicht nur bei seinen Freundinnen aufs College.
Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ist doch schön. Okay,
dann konnte ich mir nicht verkneifen.
Nee, muss auch sagen. Ist doch gut. Wir sind ja hier unter uns im Podcast. So, Leute, dann sind wir durch für diese Woche. Wir freuen uns auf das letzte Spiel der regulären Saison und dann ja schon noch ein bisschen mehr auf die NFL Playoffs. Für heute wollen wir aber euch noch schnell die Pro Bowl Teilnehmer, brandheiß der Eagles, und 2 heiße Gerüchte mit auf den Weg geben. Tim, du zuerst die Pro Bowl Teilnehmer.
Ja, und das ist wirklich, wirklich erfreulich. Vor allen Dingen für einen freue ich mich besonders. Das ist wahrscheinlich der Stil der Free Agency, nämlich Zach Bourne, der eine überragende Saison spielt. Meines Erachtens auf jeden Fall eine Diskussion für Defensive Player of the Year sein sollte. Ich glaube, Flo, das siehst du ähnlich, sehe dich zumindest nicken. Der spielt eine überragende Saison, Zach Bourne.
Hat sich in Rausch gespielt und ich finde, wenn du... Es ist jetzt schwer, also das ist ja schon irgendwie alles subjektiv, wie wir das rezipieren, ne? Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass du, wenn du von außen drauf guckst auf die Philadelphia Eagles, sonst nicht so viel mit denen zu tun hast, du wirst neben den üblichen Verdächtigen, den Superstars, wirst du auf Zach Bourne aufmerksam, weil der immer stattfindet und du den immer siehst mit guten Aktionen und so weiter. Also geile Saison von dem. Ich bin Fan, bin wirklich Fan geworden dieses Jahr.
Auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt auch ganz nett gesehen. Luke Kuechly, als der damals seinen MVP, sage ich schon, sein Defensive Player of the Year gewonnen hat, hatte eine schlechtere Statistik als Zach Bourne. Also von daher,
wow.
Das hat mich auch überrascht. Also er spielt wirklich eine bemerkenswerte Saison, auch von der Statistik her. Ich vermute halt, er hat ja so ein One-Year-Prove-Deal bekommen. Das macht ja gerade auf Linebacker Howie Roseman ja sehr, sehr gerne. Und den wird man nicht halten können. Also zu Recht hat er sich einen großen Vertrag erspielt. Ich weiß nicht, Flo, wie du es siehst, aber ich glaube nicht, dass die Eagles so viel Geld ausgeben werden.
Ist so.
Ja. Ja. Aber hat eine super Saison und vielleicht wird sie ja auch gekrönt. Wer ist natürlich auch dabei? Saquon Barkley, das ist natürlich komplett klar, es war ein No-Brainer. Und dann jemand, für den ich mich extrem freue, weil das ist ja eigentlich so eine untold Story, zumindest finde ich, dass sie nicht genug erzählt wird, nämlich für Cam Jurgens. Wer spricht denn eigentlich noch davon, dass wir wahrscheinlich bei den Eagles einen der besten Center aller Zeiten letztes Jahr mit Kelce verloren haben? Das ist ja absurd. Ja. Also, der spielt ja so gut.
Über Kelce sprechen wir schon noch, also in allen möglichen,
ne?
Ja. So, aber das ist wirklich beeindruckend und es war ein bisschen erwartbar, ne, weil man ja auch weiß oder wusste, Cam Jurgens hat immer neben Jason Kelce auch stattgefunden, der hat den natürlich auch viel mitgegeben und so. Trotzdem haben wir uns ja auch zu Beginn der Saison gefragt, kann er diese Fußstapfen irgendwie ausfüllen, und dass er das kann, hat er gezeigt.
Ja, auf jeden Fall, aber also in der Form erwartbar finde ich das schon krass, weil mit dieser Auszeichnung ist er ja einer der offiziell einer der vier besten Center, es wurden 4 Center nominiert, einer der 4 besten Center der NFL.
Wow.
Das ist krass, und wie jung der junge Mann noch ist, also großartig. Das freut mich. Für wen es mich auch sehr freut, ist Lane Johnson, den mag ich ja sowieso, wie wir alle da draußen ja auch super gerne, dass er es wieder geschafft hat. Ein Pro Bowler zu werden, tolle Story. Auch Landon Dickerson, auch da sieht man es schon mal, 3 O-Liner, Flo, das ist doch super geil, die dabei sind. Und dann, für wen es mich richtig freut, weil er ja auch manchmal so als Bad Boy hingestellt wird und wahrscheinlich auch ein bisschen Psycho ist, aber das musst du wahrscheinlich sein, in der Defense ist Jalen Carter. Also dass auch er dabei ist im Pro Bowl, das finde ich eine ganz tolle Story. Was natürlich ein bisschen überraschend ist, vielleicht damit meinerseits zu schließen, ist, dass AJ Brown nicht dabei ist, aber aus meiner Sicht wahrscheinlich begründet damit wegen den Verletzungen. Und Jordan Mailata leider, aber wahrscheinlich wäre dann 4 O-Liner ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
Aber Mailata war auch verletzt, vielleicht hängt es auch damit zusammen. AJ Brown musst du eigentlich mit reinnehmen, aber da sind es ganz sicher die Verletzungen, ne? Und ja. Jalen Carter schafft es nur dann zum Pro Bowl, wenn er vorher von Sirianni nicht verprügelt wird.
Ja, genau. Aber solange Big Dom dann auch aufpasst,
wird sich dazwischen stellt, ist okay. Ja, okay, gut. Also Glückwunsch an alle Pro Bowl-Teilnehmenden. Das ist wirklich cool. Und die eine oder andere Überraschung ist tatsächlich dabei. Ich wusste nämlich noch nicht, wer dabei ist. Wir haben das jetzt gerade erst reingekriegt. In der Vorbesprechung hat Tim gesagt, lass uns noch die Pro Bowl-Teilnehmer mit reinhauen. Spannend, echt cool. Cam Jurgens, richtig cool. Freut mich sehr. So, zwei Gerüchte habe ich versprochen. Die sind auch noch mal wirklich heiß. Die Dallas Cowboys haben nämlich Running Back Ezekiel Elliott entlassen. Der ist jetzt Unrestricted Free Agent, Tim, und Gerüchten zufolge ein heißer Kandidat für die Eagles und für die bevorstehenden Playoffs. Hör doch mal auf, lass mich doch erstmal zu Ende sprechen. So, warum ist der ein heißer Kandidat? Naja, vor allem deshalb, weil er als Veteran eben eine Menge Erfahrung mitbringen würde. So, jetzt noch das zweite Gerücht und dann darfst du. Die Eagles sollen nach dieser Saison die besten Karten im Spiel um den Defensive Player of the Year des vergangenen Jahres haben. Fünfmal Pro Bowl und er ist erst 28. Myles Garrett von den Browns zu den Eagles. Das wäre mal was. So, welches Gerücht gefällt dir besser?
Auf jeden Fall das zweite. Ich glaube, dass es wahrscheinlich bei beiden beim Gerücht bleiben wird.
Wahrscheinlich.
Aber weil natürlich Garrett unfassbar teuer werden würde, auch im Trade natürlich unfassbar teuer. Und ich bei dem ersten, also ich meine, wenn es eine Definition von washed up gibt, dann ist das für mich ja. Ezekiel Elliott. Also ich google gerade mal hier parallel. So viel Zeit muss jetzt mal sein, weil ich wollte mir mal seine Zahlen anschauen. Der hat ja eine katastrophale Saison gespielt.
Hat der nicht auch irgendwie so Mist gebaut dieses Jahr und durfte deswegen nicht spielen? War doch auch mal so, oder?
Ja, also ich meine, wie hieß der andere? Dodel, Dudel, wie auch immer. Der spielt ja. Wie?
Daudel.
Der spielt ja wirklich eine gute Saison und der spielt deswegen auch eine gute Saison, weil einfach Elliott, der eigentlich als Running Back Nummer 1 gezogen wurde von ihnen, gar nicht was reißt. Und ich habe es jetzt mal mir ergoogelt bei PFF. Er hat quasi in der ganzen Saison hat er nur 74 Carries und in Summe 226 Rushing Yards. Also da geht gar nichts mehr bei dem Mann. Da würde ich die Finger von lassen. Das bringt ja auch nur Unruhe rein. Und ich finde, Gainwell macht eine richtig gute Saison. Und wenn die beiden fit sind, Barkley und Gainwell, dazu vielleicht nochmal Shipwell.
Ich habe es gelesen und dort mit der Begründung, er ist halt Veteran und würde als Backup dann eben so ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ne?
Das Pass mal auf, dann schmeiß ich mal was anderes rein, Flo, wenn wir schon im wilden Spekulationsmodus sind. Also davon, das fände ich nicht so toll, wenn man was ja, Verrücktes, also auch davon vielleicht kleiner Disclaimer vorneweg, auch von dem, was ich jetzt gleich sagen werde, wäre ich überhaupt kein Fan. Aber wenn du dir noch einen Veteran reinholen willst, der gerade auf dem Markt ist, dann kannst du mit Blick auf die Wide Receiver der Eagles über, jetzt Flo weiß ich schon, wen ich nennen werde, Odell Beckham Jr. nachdenken, der natürlich einiges an Erfahrung mitbringt.
Der ist gesigned.
Ist er wieder gesigned?
Bei den Bills.
Ach,
guck mal bitte schnell nach.
Ja, das ist an mir vorbeigegangen.
Ich glaube, die Bills haben den gesigned.
Ja, also auch da wäre ich jetzt nicht der Fan von gewesen, um ehrlich zu sein, weil er jetzt leider auch diese Saison nicht mehr wirklich gut war. Ich meine, bei den Rams hat man es seinerzeit gesehen, da hat das funktioniert, da war er aber auch noch 3 Jahre jünger. Ja. Von daher, ist das...
ist halt ein cooler Typ, ist dann aber mehr Maskottchen als alles
andere. Ja, und da ist dann auch die Frage, ob das nicht vielleicht dann doch ablenkt.
Hast du gefunden?
So, also bei PFF steht er noch bei den Dolphins.
Habe ich es geträumt etwa?
Warte mal, jetzt war PFF, aber jetzt nehmen wir mal Freund Google. So. Oder Beckham.
Und jetzt sehen wir seinen Live-Podcast. Oh ja, hier, ey, die Jungs.
Ja, so sieht's aus. 32 Jahre alt, bla bla bla. Nee, er steht hier noch bei den.
Was, wo habe ich denn das her? Oder war das irgendwie so wieder so ein NFL-Memes-Ding und ich habe es nicht gecheckt, dass das ein Joke war?
Ja, nee, also das scheint so zu sein, dass zumindest das theoretisch möglich wäre, meine wilde Signing-Idee von einem Free Agent. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde mir jetzt da, glaube ich, keine Unruhe mehr reinholen. Ich finde, auch in der Offensive passt das. Man kann vielleicht nochmal irgendeinen über einen Pass-Rusher nachdenken. Vielleicht auch, wenn einer auf dem Markt sein sollte. Gab es ja auch immer mal das ein oder andere Gerücht, dass vielleicht jemand nochmal extra gecuttet wird, jetzt nach der Saison, um ihm die Chance zu geben, vielleicht nochmal sich dem Team anzuschließen. Vielleicht tut sich da nochmal was, aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht machen. Es sei denn, und da hoffen wir alle drauf, dass sich nicht jemand dann vielleicht doch noch wichtig oder halbwichtiges am Sonntag verletzt.
Und dann nächste Saison gerne mit Myles Garrett in dieses schwierige Jahr mit einem Schedule, der eben ja, vielleicht ein bisschen komplizierter ist als der aus dieser Saison. Dann sind wir durch für heute. Kommt weiterhin gut in das neue Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Brotherly Talk. Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt. Freuen wir uns immer drüber. Bis dann. Tschüss und Go Birds.
Go Birds.